Dieses Mal bei Sträter Bender Streberg.
Ich sollte ja ein Mädchen werden, gut, hat sie im Nachhinein bekommen, aber erst viel später. Aber ich hätte wirklich, meine Mutter war, ich sag, wie hätte ich geheißen als Mädchen? Und sagt sie Carmen. Ich hätte Carmen Lehmann geheißen. Ja, und wir kommen nicht aus dem Osten, ich muss es dazu sagen, wir kommen ja aus Hamburg. Carmen, und dann wäre ich wahrscheinlich bei Carmen Nebel aufgetreten.
Ja, ja. Am Carmener Kreuz.
Am Carmen.
Ja.
Bei Nebel.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Ja!
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Zum Podcast. 115.
115.
Bist du mein Echo?
Ja.
Willst du weiter sagen, das ist der erste Podcast im Jahr 2024?
Im neuen Jahr.
24, genau.
Ja, das heißt, wir müssen uns richtig reinhängen.
In diesem neuen Jahr und wir sind, wie ihr seht und vielleicht auch schon gehört habt, vor Publikum, vor lebenden Menschen. Das sind alles keine KIs, es ist kein Stream. Wenn ihr es jetzt seht, dann ist es ein Stream. Aber noch sind wir live und wir sind im Schmidtchen in Hamburg und wir haben aus Gründen mal wieder einen Gast und es ist ein ganz besonderer Gast. Wir freuen uns ganz besonders, hier heute extra aus Berlin angereist, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Ole Lehmann! Ein Heimspiel! Bück dich! Ja, komm mal her! So. Das wollte ich immer schon mal sagen. Ole, das ist ein historischer Ort, auch für dich natürlich St. Pauli. Du bist ein Hamburger Jung.
Ja, ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Ja. Also eigentlich in Norderstedt bin ich. Also geboren. Meine Mutter hat nur kurz rüber gemacht über die Grenze nach Hamburg. Nach Kiewitzmoor, da war das Heidberg Krankenhaus und dann hat sie wieder zurückgemacht.
Ja, das ist ihr Leben mit Ole Lehmann. Und bevor wir in Medias Res gehen, noch mal ganz kurz, bevor die beiden sich langweilen. Prost. Wir haben, genau, Prost einmal hier ganz kurz. So viel Zeit Prost. Muss sein, ja, so hat man Zeit das ja früher sein. Auch Prost. Gemacht.
Hier auf der Reeperbahn wird gesoffen, so ist
das. Prost. Ja. Prösterchen. Ole, wir haben, du und ich, ein kleines Jubiläum.
Ja, ganz genau.
Wir haben tatsächlich
40 Jahre Freundschaft. Jetzt kommt die Kacke wieder, ne?
Nee, es sind 30 Jahre.
Ja.
Wann war es?
Sind es nicht.
Doch, es sind 30 Jahre. War es November oder war es Dezember? Weißt du es noch? Kannst du dich noch erinnern?
Du meinst Hard and Funny?
Erstmal war der Wettbewerb. Habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Also, ich glaube, es war November 1993, wirklich, war?
November 1847.
Im Mojo Club, den es immer noch gibt.
Im Mojo Club.
Genau, und da hat der Quatsch Comedy Club einen Wettbewerb ausgerufen, um junge Talente zu fördern.
Genau, da haben wir beide uns den ersten Platz geteilt mit deinem Kollegen Hans-Peter Lenkert.
Hans-Peter Lenkert, genau. Ich war noch im Kabarett. Du, Lenkert gegen Bender und du bist aufgetreten als
Stand-Up-Comedian.
Das war zum ersten Mal und das war noch Jahre, bevor ich Mittermeier gesehen habe, dass ein deutscher Bub ein Stand-Up macht. Kannst du dich noch erinnern, welchen Stand-Up
Nein,
du
machst? Nein, ich kann es echt nicht mehr sagen. Weißt du es
noch? Ja, es hat nämlich ein bisschen auch was mit dem vergangenen Filmjahr zu tun. Du hast eine Nummer gemacht über das Traumschiff von Barbie.
Ah, weißt du ja, natürlich. Es gab damals, Anfang der 90er, und zwar habe ich über die Werbung von Barbie.
Ja.
Es gab zwei Barbie-Werbungen, die ich total bescheuert fand. Einmal, sei ein Star mit Fotomodel Barbie. In der Kamera ist ein Lipgloss. Und ich fand das... Ich fand das so bescheuert. Ich dachte, welcher Fotograf hat in seiner Kamera ein Lipgloss? Und das zweite war aber, komm an Bord, das ist Barbies Traumschiff. Die Duschkabine wird zum Mixer. Und es ist wirklich wahr.
Ja, 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 ja.
Es gab ein kleines Schiff.
Ja.
Und die Duschkabine war ein Mixer, Leute.
Das war vor Saw und vor Final Destination.
Und da habe ich auf der Bühne gesagt, ich stelle mir schon die Bildschlagzeile vor, 3000 Kreuzfahrtpassagiere auf ekelhafte Weise in einer Duschkabine aufgefunden.
Und da haben wir uns kennengelernt an dem Abend. Und wir beide, also Hans-Peter und ich und du, wir haben uns den ersten Preis geteilt.
Ja.
Der Preis war, also...
Wart ihr da sauer?
Nee, eigentlich nicht.
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht.
Ich glaub, kannst du dich noch erinnern, was es gab? Es gab, glaube ich, 1500 Kuchen. Mark.
Ja, ich glaube, 1500 genau. Mark.
Und dann gab es noch als Preis noch was anderes.
Genau, nämlich. Es gab einen Auftritt. Thomas organisierte oder produzierte eine große Show im Docks hier. Und zwar Hard and Funny, weil er immer gesagt hat, Stand-Up-Comedy ist so wie Rock'n'Roll. Und deswegen wollte er Stand-Up-Comedians, also
genau.
Comedians,
er sagte, Stand-Up-Comedy ist der neue Rock'n'Roll.
Genau,
so. Das war das.
Genau. Und da kriegten wir einen Auftritt, dachten wir.
Wir reden vom Jahr 1993.
Wir dachten, dass wir einen richtigen Auftritt, richtig mit Sprache und so. Und wir hatten einen einzigen Satz, den wir unisono sprechen
mussten. Genau, und das Setting war folgendes. Thomas war der Backstage-Moderator in den Docks nebenan, ja. Und er stellte uns vor, und das sind die Gewinner des New Talent Awards, oder wie es damals hieß. Und wir saßen nebeneinander, Heinz-Peter konnte leider nicht.
Nee, auf jeden Fall saßen wir allein, bei den
Und wir sagten,
wann sind wir denn dran? Später, ihr Lieben, später, sagt Thomas, und das war's.
Das war's,
genau. Das war der legendäre Auftritt.
Ja. Diese ganze Sendung hat stattgefunden
bei der Sendung. Diese ganze Sendung hat auch null funktioniert, muss man sagen. Sie war auf Premiere. Kennt ihr noch Premiere, dieser Bezahlsender damals? Und sie lief, glaube ich, sogar verschlüsselt. Also es haben minus 500 Leute gesehen. Und es traten also Martin Schneider auf. Monty Arnold war, glaube ich, auch dabei.
Der heute im Publikum ist Monty Arnold. Ja. Applaus.
Du warst erster Gast hier.
Monty war da. Er ist aufgetreten.
Monty war dabei. Dann war auch noch
Reinhard Grebe,
dann aus Großbritannien, The Greatest Show on Legs waren da. Das waren so Jungs, die
musikalisch mit dem Luftballon. Ballons.
Und musikalisch war es dann irgendwie, wer war?
Die Fanta 4
waren. Die Fanta 4 waren am Ende da. Und da standen im Docks.
Tom Gerhard.
Genau, zugeschaltet. Also es war eine aufgezeichnete.
So wie es immer sein sollte.
Ja, genau. So.
Ja, da war es wirklich der heiße Scheiß und Fanta 4 noch aufgetreten mit so einer Band.
Ja, aber das Schlimme war ja.
Bach war dabei, genau.
Ja. Und das Schlimme war ja, dass da ganz viele in der ersten Reihe waren nur Fanta 4-Fans. Und die haben nur auf Fanta 4 gewartet und dann kam Reinhard Grebe mit seinem Indianerspruch, alle so.
Und keiner wusste, was soll das eigentlich alles? Cool. Und weißt du noch, wer moderiert hat?
Ja, klar, Knacki Deuser hat moderiert.
Knacki Deuser hat moderiert. Genau,
und hat sogar also moderiert ist ein dehnbares Wort.
Ja, aber auf jeden Fall hat er seine Steppnummer mit auf Rollschuhen gemacht auch noch. Das war legendär und das ist 30 Jahre her.
Und wir haben es vergessen. Und womit? Mit Recht.
Ja. Aber nicht nur, dass du der erste Stand-Up-Komiker warst in Deutschland, den ich gesehen habe, auf Deutsch. Auch was mich damals schon beeindruckt hat, auch mit dieser Barbie-Nummer, war, dass du, was wir ja auch machen, wovon wir jetzt auch alle leben eigentlich, Popkultur und Comedy quasi zusammengeführt hast. Du warst schon auch damals auch ein großer Nerd.
Ja, schon immer. Also da gab es ja das Wort Nerd noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Problem finde ich immer nur mit der Popkultur in Deutschland, dass es wirklich nicht so wie in England oder in Amerika ist, wo du wirklich Gags über alles mögliche kannst. Die Leute wissen das, auch ältere Leute gucken Alien und so. Und in Deutschland ist das dann manchmal, wenn du irgendwo in Hintertupf, schieß mich, Buxtehude, was weiß ich, spielst, dann sagst du irgendwas über Alien und alle, ey, wer, ich versteh's nicht, irgendwie so. Und das wird dann schwierig. Deswegen habe ich es mit der Popkultur auch manchmal wieder so ein bisschen gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis ich neulich auch mal wieder Michael Mittermeier getroffen habe und gesagt hat, du musst es einfach machen, mach es einfach und manchmal erklärst du es in einem Satz oder so, aber du kriegst schon die richtigen Leute. Aber ich fand das immer so schade, weil wenn ich so die Briten gesehen habe und die Amerikaner und die haben manchmal nur über einen Film gesprochen und da Gags drüber gemacht und dann haben die alle gelacht und das geht in Deutschland schwierig, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer du machst was über die Drombuschs oder Traumschiff oder so. Wobei, Monty hatte eine schöne Drombusch, nochmal kann ich mich noch dran erinnern.
Freut mich, dass du sie schön fandst.
Ja, ich fand sie sehr lustig. Wir haben sie lange zitiert irgendwie.
Es gab von ihm auch eine tolle Phantomas-Nummer.
Ja, ja.
Und ich war damals, als ich aus dem Baumarkt raus war.
In der Gastronomie.
Als ich aus dem Baumarkt, dann bin ich zu E-Plus gegangen, das war damals Telefonie, so effektiv wie Fenster aufreißen und zum Nachbarn rüberbrüllen. Ich war in der ersten Welle des Mobilfunks und hatte mich irgendwie hervorgetan im Verkauf. Und dann durfte ich, dann hat E-Plus ein Riesenfest gemacht. Und da habe ich das erste Mal Monty Arnold gesehen, der vor Tausenden von Menschen, aber gegen den Widerstand der üblichen Vertriebslemminge in ihren buntfalten Hosen, da performt hat. Und das hat sich mir eingebrannt. Das war dieses, wir haben gebaut. Das war das Bit, das ich mir komplett angeguckt habe. Und da habe ich das erste Mal Monty Arnold gesehen, vor etwa 30 Jahren da. Also kurz nach dem Baumarkt, 94, 95. Und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und habe mir gedacht, das ist toll, das kann man machen.
Na, es gibt ja zwischendurch immer wieder Kollegen, die man sieht, die einen wirklich dann auch so inspirieren, das zu machen. Und man sagt so, okay, wenn er das macht, dann traue ich mich das jetzt auch. Da warst du natürlich weit vorne und Mittermeier natürlich auch. Und wie war das bei, ich meine, du kommst ja aus, man kann ja das sagen, das ist ja kein Geheimnis, aus dem Slam. Ja, aus dem Comedy.
Redest du mit mir?
Ich rede vor die ganze Zeit. Ich rede die ganze Zeit. Ja. Thorsten sitzt neben mir die ganze Zeit. Lasur.
Ich denke, er redet mit dir so. Weißt du?
Nein, ich dachte, ich versuche jetzt.
Habe ich aber auch gedacht. Klingt, als wäre ich im Swingerclub in Bad Hersfeld aufgetreten. Ja. Vor allen Dingen komme ich vom Slam in Bochum, wo du wohnst, und vom Slam in Hamburg, denn die Hamburger machen die besten Poetry Slams in ganz Deutschland. Du kannst dir das nicht vorstellen. Weil das ist nicht nur ein Kompliment, sondern die reine Wahrheit.
Warum ist das in Hamburg so gut?
Weiß nicht. Im Ruhrgebiet musst du so ein bisschen so die Hörner abstoßen. Du hast so erspielen, damit sie sich überhaupt mal einladen für ein Bier. Und die Hamburger waren immer so generös und nett und haben gesagt, da kommst vorbei. Kommst vorbei, gib 50 Euro Fahrgeld, also nimm den billigen Zug und tritt auf. Wenn du weiterkommst, freust du dich. Bist auch schon mal nicht weitergekommen.
Wann war das ungefähr? Wann ging
2007, 2008 so. Und das war ja schon toll. Man verdankt auch vielen Hamburgern.
Ja, also es ist schon so, dass als wir damals angefangen mit Slam, gab es Poetry Slam in dem Sinne noch gar nicht. Also es gab es schon, bestimmt schon in England, aber das ist ja wirklich auch interessant zu gucken, wann ist diese Szene überhaupt aufgetaucht und wie hat sich das...
87 in Chicago und das schwappte dann so ganz allmählich mal hier rüber. Hat natürlich wieder ewig und drei Tage gedauert. Mhm. Und jetzt haben wir die Situation, dass unheimlich viele Leute vom Poetry Slam kommen, sich aber davon mittlerweile irgendwie distanzieren. Wobei das falsch ist, weil du da ja alles lernst.
Ja.
Was sind 5 Minuten? Weißt du? Wie steht man vor einem Mikrofon? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man reinscheißt, also wenn man wegbombt? Wie ist das eigentlich, wenn dich einer direkt wieder nach Hause schickt? Das Ding hat mich abgehärtet für jeden Kabarettpreis. Ich bin zu dreien aus Spaß hingegangen und weil es mich so kalt gelassen hat, bin ich dann auch nicht mehr hingegangen. War dann auch irgendwie nicht mehr nötig. Ich hatte dann einen zweiten Platz bei der Lüdenscheider Lüsterklemme, dann war auch gut.
Und die gibt es wirklich.
Ich wünschte, ich hätte es mir ausgedacht, aber die gibt's. Nein. Und sie ist in Lüdenscheid.
St. Ingberter Pfanne und Lüdenscheider Lüsterklemme.
Ja, oder hier Passauer Scharfrichterbeil. Am Arsch des Propheten Passau.
Der Herr
ist gar nicht mehr Deutschland. Ja. Und dann trittst du da auf und schläfst in so einer Art Kloster. In so einem, wirklich. Das ist wie ein Old Boy, wo du da pennst. Und dann nur halt kürzer. Und da gewinnst du auch das Scharfrichterbeil, da ist man auch sehr dankbar für und da muss man es im Zug mit nach Hause nehmen.
Das ich halt kann 25, mich an das Foto erinnern.
Ja, 25 Kilo, stehst mit so einem Beil am Bahnsteig.
Stellt man sich mal vor, man sitzt im IC und ein gestandenes Mannsbild in schwarz wie Thorsten Sprecher, darf ich mal durch, und hat eine Axt in der Hand.
Ja.
Da ist der Sitzplatz schon ganz
der
schnell.
Der frühe Mützenträger zog die Axt so hinter sich her wie in Silent Hill. Und ich kann da den Poetry Slam nicht verleugnen, weil das so eine tolle Schule war.
Aber warum kommt das? Warum ist das so, dass das habe ich wirklich festgestellt. Es gibt ja Leute wie du oder auch wie Jan-Philipp Zimny oder Johannes Flöhr und Sophie Passmann auch.
Sophie Passmann,
warum
die noch auftrat unter so viel Spaßmann. Und das ist kein Spaß. Das war ihr Slam-Name, war so viel Spaßmann. Oh, finde ich ziemlich gut.
Aber wie ist das, warum distanziert man sich dann davon?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum sollte man das tun? So, ich war auch arbeitslos 1996, da distanziere ich mich auch nicht von.
Ja.
Und konnte meine Miete nicht bezahlen. Ich weiß das nicht, warum man sich davon distanziert.
Aber bei uns war es damals so.
Weil es nicht so cool ist wie der Stand-Up-Club. Weil es nicht so geil ist wie in Berlin.
Ja,
für ganz ohne Geld aufzutreten.
Ja, aber es ist Stand-Up.
Beim Slam lernst du mehr. Da lernst du nämlich zuerst mal den Text aufzuschreiben, Freunde. Ihn im Bedarfsfall auswendig zu lernen. Und ihn zu bringen und dich der Bewertung von irgendwelchen Manfreds zu stellen, die dich kacke finden, dann gibt's da nur 2 Punkte. Das musst du erst mal lernen.
Aber das muss ich auch sagen, ich habe jahrelang, mit dem Quatschclub sind wir dann nach 10 Jahren nach Berlin rübergegangen unterm Friedrichstadtpalast, wo wir heute noch sind, und habe ich 5, 6 Jahre lang die Talentschmiede moderiert, die heißt jetzt Comedy Hotshot. Und ich fand es so spannend, weil ich ja schon als Profi auch viel gesehen habe und so. Und ich fand es total spannend. Manchmal hast du gesehen, da kamen Jungs und Mädels, die zum Beispiel super Sachen geschrieben haben, aber wahnsinnig schlecht im Perform waren.
Das ist das Problem.
Und es umgekehrt gibt aber auch Leute, die wirklich total scheiß Text haben, aber so geil abgeliefert haben, dass die weitergekommen sind.
Ja,
und
das liegt daran, dass der Duktus ein anderer ist. Ja, der beiläufige Duktus der Poetry Slam Bühne beziehungsweise auf der Open Mic Bühne in deinem normalen Sprachduktus. Es wäre besser, du nährst dich dem an. Also besser, du schreibst vorher keine Lyrik und schwenkst dann um. Das ist mein Tipp. Und der Poetry Slammer, die tolle Texte geschrieben haben, die aber klangen wie die anderen Poetry Slammer auch. Das ist so ein komischer Rhythmus, ja. So eine Art Singsang, der schwer wieder wegzukriegen ist. Besser, man fängt nicht damit an.
Und vor allen Dingen, wir hatten ja ganz oft auch Slammer bei uns im Quatschclub, weil die Texte wirklich gut waren. Oder haben die normal unter den ganzen Comedians auch gespielt. Und wir hatten, wie heißt Fabian Köster, der jetzt in der
Heute-Show
schreibt und auch da die Außensachen macht. Und Fabian, werde ich nie vergessen, Texte waren so gut. Aber er war so schnell und haben die Leute mal gelacht, immer so, nein, aufhören, aufhören. Und halt immer weiter. Und ich dachte, nein, die lachen, das ist doch toll und so. Und der hat aber, weil er diesen Duktus drauf hatte, weil er nicht aufhören konnte, immer so, nein, bitte nicht, ich muss hier durch und so. Und dann denke ich mir so, ja, das ist doch schon was anderes irgendwie. Ne? Aber das trotzdem hat er das super performt, muss ich sagen. Also super abgeliefert.
Der hat was gebracht.
Aber also ist Slam ist der Slam. Ist es wichtig in dieser Kunstform.
Sagte der alte Mann.
Ja. Der Slam ist der Slam. Geh nicht mit Fremden mit, außer du kennst die.
Ja, so. Bam. Das ist Slam.
Tiefe Weisheit, das ist der Slam.
Also wenn wir als alte Säcke, also Entschuldigung, Gary, dass ich dich jetzt angucke, aber dass wir als
du siehst, du bitte Grandpa in Ruhe.
Herr Strebeck, wie geht es Ihnen? Jetzt hallo, ich bin Tennis.
Boah, ich habe Sie rüber, gegessen ey. Heute? Aber dass sie nicht wieder an den Tropf müssen.
Weißt du, Ole, das ist immer so,
wenn es tut mir so leid,
wenn dir nichts einfällt, weißt du, dann immer auf den Strebeck.
Sag
seinen
Vornamen. Komm, lass.
Wohl, ich habe mich ja immer gefragt, ne? Also bei uns im Ruhrgebiet, da ist das ja so, wenn meine Mutter mich gerufen hat, irgendwie, wenn ich irgendwas ausgefressen habe, dann ist es immer, Gary! Weißt du so, und ich habe mich immer gefragt bei Ole, ne? Weißt du, da denke ich ja so an Astrid Lindgren, die Kinder von Bullerbü, Ferien auf Salkrokan. Und dann habe ich mich aber gefragt, wie hat dich deine Mutter gerufen? Ole! Oder hat die dann, ich meine, das ist so schwer, den Namen schnell zu rufen, wenn irgendwas ausgefallen
ist. Er ist halt auch so tierisch lang. Das ist
ja. Also sie hat mich Ole gerufen, weil sie ja auch mir den Namen gegeben hat. Sie konnte ihn
aussprechen. Naja, aber wenn man den so im erregten Zustand, also ich
naja, meine Mutter ist Hamburgerin, im erregten Zustand war schwierig.
Die Frage eines Romulaners. Ich bin auf dem Planeten gelandet.
Genau.
Wie hat ihre Mutter sie angesprochen? Wir haben vorne einen kürzeren Namen als hinten oft. Den nehmen wir.
Bei
Leuten, mit denen wir verwandt sind.
Wie haben sie sich ohne Babelfisch verständigt?
Also sie hat mich Ole, also wirklich, ich sollte ja ein Mädchen werden, gut hat sie im Nachhinein bekommen, aber erst viel später.
Umwege.
Aber ich hätte wirklich, meine Mutter war, ich sag, wie hätte ich geheißen als Mädchen? Und sagt sie, Carmen. Ich hätte Carmen Lehmann geheißen. Ja, und wir kommen nicht aus dem Osten, ich muss dazu sagen, wir kommen ja aus Hamburg. Carmen, und dann wäre ich wahrscheinlich bei Carmen Nebel aufgetreten.
Ja, am Carmener Kreuz.
Am Carmen.
Ja.
Bei Nebel.
Bei Nebel.
Aber bevor du Comedy gemacht hast, bist du ja erstmal, hast du was Richtiges gelernt. Du bist ja Musical-Darsteller geworden.
Also bevor ich Musical-Darsteller wurde, hatte ich eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann angefangen.
Im Baumarkt?
Bei einer Baubeschlägefirma. Und zwar weiß ich, ob es sie immer noch gibt, aus Norderstedt, Walter Gronemeyer Baubeschläge GmbH. Und natürlich, als Auszubildender sitzt du erstmal am Telefon und meine Stimme mit 16 war ungefähr so. Und dann habe ich immer, Walter Gronemeyer Baubeschläge GmbH, mein Name ist Lehmann, schönen guten Tag. Und am anderen Ende kam sehr oft, ja, Frau Lehmann, ich hätte gerne Frau Dörner gesprochen. Dann habe ich gesagt, hier ist Herr Lehmann. Und dann kam meistens, sind Sie sich da sicher? Also es war, ich habe in der Probezeit gekündigt. Ja, und dann bin ich Musical-Darstellerin geworden. Und
Du hast hier in Hamburg gespielt, du hast Grease gemacht.
Und dann hier in dem ganzen Schmidt-Kosmos. Also ich bin dann, irgendwann habe ich rüber gemacht ins Tivoli, habe 50-50, 60-60, die Schlagerrevuen gespielt. Die gibt's jetzt nicht mehr, weil die Leute, die das geguckt haben, alle tot sind. Und dann ist der Quatschclub nach Berlin und dann hat Thomas gesagt, dich kriegen wir auch noch. Ja, was soll ich in Berlin? Und wollte ich eigentlich innerhalb Hamburgs umziehen, weil da hatte ich noch Titanic gespielt, das Musical. Ja, ich habe Titanic gespielt.
Es gibt ein Musical über Titanic?
Und ich möchte auch sagen, es ist ein sehr schönes...
Der Berg, ist es das so? Ist das so?
Ich wusste, dass
wir passen beide auf die Tür, Freddy. Ist es so?
Ja, es ist noch schlimmer. Okay. Nein, es ist eigentlich sehr schön. Und dann,
wir bumsen im Auto, die Scheiben beschlagen.
Zeichne mich so Auto, wie eine von deinen Schlampen.
Ja, Ole, das war mein Part, den habe ich gesungen.
Ole, da bist du selber schuld, du hast damit angefangen.
Ja, ich wusste es, als ich das sagte. Ja. Ich habe zu Hause gesagt, sag, dass du alles gespielt hast, nur nicht Titanic. Ich wusste, dass das kommt. Aber gut, das ist halt...
Was hast du denn da gespielt? Einen der Türme? Was war denn da... Wie war Titanic denn aufgebaut? Das war also im Prinzip... Also,
Titanic war, das Problem des Musicals war es, dass es im selben Jahr wie der Film rauskam und mit dem Film verglichen wurde. Maury Esten, der das komponiert hat und geschrieben hat, der hat da wirklich 10 Jahre dran gearbeitet und es war die Titanic-Geschichte. Es ging um die Menschen auf der Titanic. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse und so. Und ich war einer der Stewards. Ich war nur im Ensemble und habe die Leute in der dritten Klasse eingeschlossen dann irgendwann auf dem Treppenhaus. Aber,
damit die ersaufen.
Genau, ja, okay. Ich war ganz böse.
Was hast du denn also bei Grease gespielt? Zum Schluss
und hat Massenmörder.
Bei Grease, schon bei Grease war ich einer der T-Birds. Ich weiß noch nicht mal, wie die Rolle hieß, ganz ehrlich.
Grease Lightning, das ist meiner Lieblingsmusicals, die T-Birds.
Aber es kann man heute nicht mehr gucken. Also ich habe
versucht, man kann Grease super gucken. Ja, keine Ahnung, was dein Problem ist.
Ja,
ich habe Grease sogar, hier Guilty Pleasure, Grease 2 geguckt, ja, den man eigentlich überhaupt nicht gucken kann.
Michelle Pfeiffer
nicht gucken kann.
Und cool. Ja, aber was ist das denn für
ein Caulfield, der danach sofort einen Baumarkt übernommen hat.
Ja.
Der ist nie wieder aufgetaucht. Doch, der ist in kleinen Filmen aufgetaucht. Ich liebe den Film.
Ich auch. Ich finde
ihn so schön. Ich weiß zwar nicht, warum sie ihn hinter der Motorradbrille nicht erkennt, aber ich liebe den Film.
Dark Rider.
Cool Rider. Die singen alle ihre Songs selber, da merkt man so ein bisschen, aber ich liebe auf Grease 2.
Ja.
Habe ich sehr geliebt. War ganz toll. Also wirklich, von A bis Z. Ist die gleiche Geschichte, nur einmal ganz kurz andersrum, dann läuft das.
Genau. Ja, aber was ist das denn für eine Aussage? Bei Grease.
Grease ist so. Die Aussage von Grease ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Mach hier nicht den Hermann, achte auf deine Zensuren und verstell dich nicht. Du musst nicht so tun, als wärst du der coole Macker, kauf den Polunder. Und sie muss halt lernen. Sie ist nicht Madame Rümelig an, sie kann sich auch eine Hose auf die Beine lackieren lassen.
Ja,
und zum Schluss.
Genau. Zieh dich an wie eine Straßenmutter so, und dann
leg die jugendlichen Rollenmodelle ab, dann wird das schon.
Jetzt sage ich euch was, als wir hier in Hamburg gespielt haben, hat Grease Monate später in London in groß eröffnet, weil hier in Deutschland waren wir wirklich die Deutschlandpremiere. Es hat in den 70er, 80ern hat das sonst keiner gespielt am Theater. So. Und dann kam der Autor und der Creator Jim Jacobs kam nach Hamburg und hat uns angeguckt, hat sich ein Stück angeguckt und hat dann gesagt, genauso fingen wir an, 77 in Chicago, in einem ganz kleinen Haus irgendwie so. Und dann hat er uns erzählt, dass das wirklich exakt seine Highschool ist. Es ist exakt seine Highschool. Alle Figuren sind echt. Sie gab es oder gibt es wirklich. Und das fand ich dann total interessant. Es war wirklich eigentlich eine Aufarbeitung von ihm. Er hat einfach ein Musical geschrieben über seine Highschool-Zeit. Und,
warte auf mein Musical, das heißt Hornbach und kommt 2025.
Und es gibt ein Lied über Lasuren.
Es gibt ein Lied über
Lasur mich, Lasur, Baby.
Lasur.
Ich komme langsam in Stimmung.
Obwohl, das ist ein Liebeslied namens Mon Lasur, das ich sehr langsam singen werde.
Und auch eine sehr kontroverse Nummer über Kantholzer.
Ja, ganz furchtbar. Das Kantholz ist eigentlich rund. Es ist ein Transholz.
Es wird eine Rocknummer geben.
Kann man doch mal ein Gag. Ja, hallo. Schon mal machen, nicht jetzt so.
Es gibt noch eine Hardrock-Nummer bei Fitschenringel. Da arbeite ich gerade dran. Fitschenringel galore. Und das geht das ganze Sortiment einmal durch.
Darf ich übrigens bitte kurz was sagen? Dass ich
zum Schluss gibt es Kassenabschluss. Das ist wie so ein Kanon. Das ist wie Carmina Burana.
Natürlich.
Und dann hast du da so eine Fehlsumme drin. 7,40 Mark. Und einer wird gefeuert. Und das ist kannst du dir heutzutage
nicht. Ich möchte ganz kurz einmal einhaken.
Da gibt es eine Operette zu, die heißt Spagullo. Und da singe ich auch alle Rollen. Das wird fantastisch. Da freue ich mich jetzt sehr schon drauf.
Kann ich bitte kurz mal einhaken, dass ich ein bisschen Angst hatte, herzukommen. Und deswegen trage ich auch dieses Batman-T-Shirt, weil ich habe den Fehler gemacht, den Podcast, die Folge zu hören, wo du die letzten 20 Minuten, wo du den The Batman-Film gesehen hast.
Ja.
Und dann hast du versucht, ja ohne zu spoilern, ein bisschen die Handlung zu erklären. Mhm. Und ich höre das manchmal, wenn es mir sehr schlecht geht, weil ich da sehr drüber lachen muss. Jetzt gab es aber ein Problem. Der Film kam ja erst Wochen später in Deutschland raus. Und mein Mann und ich, wir sitzen im Kino. Und ich habe noch diese Stelle im Ohr, wo du sagst, Batman geht sehr viel.
Ja.
Batman fährt viel Fahrstuhl. Und dann kam Batman aus dem Fahrstuhl und ich habe mir in die Hosen gebissen.
Es stimmt, aber er geht Mann wirklich immer, sehr viel.
Was ist denn? Das ist doch überhaupt nicht lustig. Und ich.
Ja.
Und dann, als sie eine Prügelszene kam, da sagte mein Mann, oh, der haut aber drauf. Ich so, in 8 Minuten ist es rum. Dann glaubt man. Du hast nicht gespoilert. Du hast mir den Film aber ein bisschen zunichte
gemacht. Naja, das wirklich Tragische ist, dass wenn der wüsste, was ein Teppich ab ist, wenn der Film nach 8 Minuten zu Ende. Ich kenne das Werkzeug. Mach mal den Teppich weg. Riesenplan. Wir haben die Sau.
Ich fand der Satz, Batman geht sehr viel und fährt viel Fahrstuhl. Das wird mein Leben. Ich werde es nie wieder anders gucken
aber
können.
Die anderen Batman-Filme sind ja nicht so. Ist, verstehst du?
Nein.
Also, guck dir hier Ben Affleck an. Das ist ja, der fliegt ja nur. Der geht ja kaum eine Strecke.
Der ist alt, der muss fliegen.
Bordsteinkante wird erstmal runtergesegelt, 9 Meter. Aber Pattinson hat wirklich, ich finde auch, dass er sehr viel geht, sehr viel steht, dann ist das Auto da verdeckt und du fragst, was hat er denn, braucht er Winterreifen, jetzt fahr damit. Der Film geht 4 Stunden lang, aber er ist halt toll. Es wird trotzdem ein toller Film.
Werden wir als Musical, nicht nur Darsteller, sondern als Musical-Fachmann, werden wir jemals ein Batman-Musical sehen?
Bestimmt irgendwann mal. Es gab ja in den 70er oder 80ern schon Superman the Musical. Das war aber auch eher Off-Broadway. Ich glaube, eine Verarsche sogar. Mhm. Is it a plane? Is it a bird? No, it's Superman the Musical. Es gab natürlich in London, Spider-Man in New York. Da haben
schon drüber gesprochen.
Das war ein bisschen tragisch, ne?
Das war sehr tragisch, muss ich ganz sagen. Also das war schon dem Untergang geweiht, als ich es nur gehört habe, dass dann auch U2 noch die Musik, also nichts gegen U2, ich liebe U2, aber dieses ganze Konglomerat und warum? Genau, es ist wirklich...
Nein, aber Ole war auch dafür verantwortlich, weil du auch mindestens einmal im Jahr nach London fährst und dir auch Musical gibst, richtig? Ja. Also auch richtig professionell. Und du hast mir Back to the Future ans Herz gelegt, was ich dann gesehen habe und das dann auch im Podcast erzählt habe. Und Leute sind wirklich auch daraufhin nach London gefahren. Also ich habe 2 Zuschriften bekommen, die haben gesagt, danke, dass du das gesagt hast. Den Dank gebe ich jetzt einfach mal weiter an dich, weil es gibt wirklich diese Verbindung von Musical, wir machen da unseren Spaß drüber, Musical und Film, weil viele Filme sind Musicals, Bühnenmusicals, vergessen wir Grease ja eigentlich ein Musical
Grease
war
und dann erst Film, Musical, genau wie, dann
Rock,
Film.
Wie die Rocky Horror
Rocky Show. Horror auch, Rocky Horror genau. Picture Show und es hieß Rocky Horror Show im Original, dann wurde es die Rocky Horror Picture Show. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ganze mit Rocky, das Musical und auch Tanz der Vampire.
Was ist das Schlimmste?
Na, ich finde Tanz der Vampire ganz geil. Das ist
ich
ein tolles Kostümbild.
Ich weiß, ganz viele mögen das. Knoblauch. Ich könnte kotzen. Geil zu sein ist komisch. No, it's not. It's geil.
Tot zu sein ist
komisch. Nee, im zweiten Akt singt er dann ja, weil er geil ist. Geil zu sein ist komisch.
Was ist es? Ist es das schlechteste, adaptierteste Musical, Filmmusical? Oder?
Ach, Rocky habe ich nicht gesehen. Das ist, glaube ich, schon auch schlimm.
Über welches Musical hast du dich am meisten geärgert?
Über
welches Musical hast du dich am meisten geärgert?
Letztes Jahr über das neue Webber-Musical Bad Cinderella. Das war der letzte Dreck. Das weiß ich noch.
Wie heißt das? Danach, Bad Cinderella?
Bad Cinderella. Es war eine Neuadaption von Cinderella und sie ist halt People of Color natürlich und dann ist sie auch pummelig, also es war alles, alle Vogue-Dinger waren gecheckt und so. Und dann will sie auch ja gar nicht im Prinzen heiraten. Vielleicht ist sie auch lesbisch und weiß das auch alles nicht und hier und da. Und es war ganz grauenhafte Kostüme, grauenhafte Musik ist auch Webber so. Und dann passiert aber die Prämisse.
Es ist aber Webber?
Es ist wirklich Webber. Er hat es nochmal versucht, er wollte und er dachte, er war jung und jugendlich und now he isn't. So,
willkommen
und
im Verein.
Das Geile war aber wirklich die Prämisse im zweiten Akt, weil der Prinz soll ja dann eine Prinzessin heiraten, weil der Erstgeborene ist ja tot. Der ist tot, das ist der Prinz Charming hieß, der ist tot. Und dann kommt diese große Hochzeit am Ende des Stücks und dann kommt Prinz Charming auf einmal und sagt, nein, Mutter, ich lebe noch. Ich bin nicht tot, ich habe das nur vorgetäuscht. Und wir saßen, 3 Tunden saßen und wir schon so, ach du Scheiße, was passiert jetzt? Und dann sagt er, ich wollte das hier alles nicht, diese Heirat mit dieser Frau und so, denn I'm gay. Und Leute, wir 3 Tunden, alle im selben Alter, um die 50 waren so, das war in den 80ern wäre das bahnbrechend gewesen. Die Leute aber, bravo, he's gay. Und wir alle. Und danach haben wir meinen Kollegen Christian Schulte-Loh getroffen, einen großartigen Stand-Upper, der auch in London spielt. Der spielte eine Tür weiter im Top Secret Comedy Club. Und er sagte, wir treffen uns in dem Pub gegenüber, wenn die Show fertig ist. Und wir saßen so da. Und Christian kommt rein, sieht unsere 3 Gesichter, dreht sich zum Barmann und sagt, 4 Pints, make it fast, please. So. Ja. Es war wirklich, das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Dagegen ist Tarzan ist auch scheiße, aber...
Nee.
Oh, ich kann fliegen, ich bin ein Affe. Ich kann es nicht mehr sehen.
Ich kann fliegen, ich bin ein Affe. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Jetzt, wo du sagst, ist es so, wirkt es irgendwie wieder natürlich.
Ja. Gary, erinnert dich das nicht an das IT-Crowd-Musical Gay? An das Gay the Musical?
Gibt es Gay the Musical? Das weiß ich noch.
Ja, das, bei IT Crowd gibt es ein Musical, das heißt Gay. Das klingt jetzt schon sehr danach.
Ja. Was ist hier mit dem zweiten Teil vom Phantom der Oper? Das sollte doch so ein Kracher sein. Warum ist das wieder verschwunden?
Ja, weil es scheiße ist. Das war auch, das habe ich nie gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Ja, Webber kann es halt. Webber hatte einfach, ich meine, Webber hat in den 70ern, er hat also Jesus Christ Superstar ist immer noch ein tolles Ding. Evita mag ich persönlich auch immer noch sehr. Alles danach, Cats und Phantom war natürlich, es war eine...
Ich habe die Cats-Verfilmung gesehen und sehr genossen.
Ja, ich fand die auch.
Ich weiß.
Die Cats-Verfilmung war die einzige, die ich durchgehen lasse.
Da muss auch im Kopf 4 Jahre her sein.
Mhm. Können wir darüber sprechen?
Nach 15 Minuten wolltest du gehen.
Ja, auch zu Recht.
Ja.
Judy Dench spielt eine Katze im Fell, die einen Fellmantel trägt.
Nein, sie
macht so einen Spagat und da hat es aufgehört. Dann war es wirklich in Ordnung. Gary weiß, ich habe nichts gegen alte Leute, aber es ist schon... Ich würde mit Gary so ein Musical machen, das heißt Wehroper. Tagsüber ist er so 17.
Und abends wird
und nachts kommen dann so Hosenträger, Schlobota, weißt du, so Karohemden, ja. Dann sitzt er da in so einem Schaukelstuhl und weiß nicht, was er machen soll, bis die Sonne
und
aufgeht.
Und geht, wir haben reserviert.
Ja, wir haben. Ja. Das ist nicht für Braunglas, das ist alles, was der machen kann.
Ja, genau. Was wurde aus Teen Wolf? Genau, das wäre ja, das.
Die dann, Fläche ja. Ist schraffiert, aber da gibt es dann solider.
Wir sind ja in Bochum auch Andrew Lloyd Webber geschädigt durch Starlight Express. Oh. Natürlich auch. Das ist wirklich.
Da habe ich, ich als Schneider gearbeitet in den 90ern.
Ja, im Baumarkt? Seit 1847.
Nee, danach. So. Für eine Saison. Für 5,20 Mark Stundenlohn war ich im Reparaturteam bei Starlight Express. Unten auf dieser, die haben ja so eine eigene Straßenverkehrsordnung. Ne? Mhm. Rempelst du den britischen Star um, der da als
gar nicht.
Perser,
die fahren alle links rum, das ist das Problem bei den Briten.
Nee, die fahren alle, wie sie wollen. Die kommen aus verschiedenen Löchern, das ist wie Flipperspielen. Du weißt nicht, wo der herkommt.
So, ist wirklich so, ja.
Und die bauen unten ihre Kostüme selber. Die haben eine eigene Tiefseeabteilung, schminken sich alle selber.
Es kommt zurück nach London, ne?
Ja, das ist echt weit genug. Weg. Und dann reparierst du mit einer Heißklebepistole und da musst du aufpassen.
Starlight Express ist doch Cats auf Rollschuhen, ne? Das ist doch im Grunde die gleiche
Handlung. Nein, letztendlich ist es Tarzan in Bochum.
Katzen, die Züge spielen? Oder?
Nein, aber es geht doch, die Handlung ist so.
Du hast total recht, Gary.
Ja, natürlich habe ich total recht. Das ist ziemlich einfallslos. Es geht doch, am Ende geht es doch darum, dass dass irgendeine, bei Starlight Express ist natürlich eine Lok, eine alte Rusty, ne?
Ja, Rusty.
Die praktisch in den Himmel kommt und bei Cats ist es die Katze.
Ja, stimmt, ja. Ne?
Also es hat
Stimme Gottes.
Also wenn du das jetzt einzige so sagst, sein. Hast du recht.
Natürlich habe ich recht.
Ja, nur haben sie bei den Zügen haben sie nicht einen Auspuff entfernt. Wenn du dir allerdings die Verfilmung von Cats ansiehst.
Stimmt. Taylor Swift. Ja.
Aber ich muss auch dazu sagen, es ist so lustig, weil
Idris Elba.
Idris Elba
ohne Poloch, aber als Lude.
Ja, ja, ja.
Also als Katzenlude. Als Katzenlude. Ja. Katzenlude Elba. Da ist schwierig. Apropos, wie war Napoleon?
Apropos Elba.
Joaquin Phoenix.
Cool.
Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, ganz, ganz toll. Schlachtenbilder, absolut toll inszeniert, alles ganz, ganz wunderbar. Das wird nochmal, weil es ja von Apple Plus produziert worden ist, nochmal in einem vierteiligen, noch extended, wahrscheinlich noch historisch inkorrekter, als es sowieso schon ist. Aber das ist halt ein Film. Ich habe einen heiden Respekt vor Ridley Scott, weil der Mann mit 85 unglaublich fast jedes Jahr einen Film dreht. Mhm. Das muss man einfach sagen. Und Joaquin Phoenix ist auch ganz toll. Es ist halt nicht, es ist nicht Guido Knopp. Es ist einfach, es ist Kino. Es ist halt nicht.
Ach so, Guido gut, dass Knopp. Du das schon mal gesagt hast.
Genau,
ja, weil ich wäre da jetzt reingegangen und hätte gesagt, wo ist der Guido?
Ja, wo ist der jetzt?
Ja. Ist halt historisch nicht korrekt. Ja, wie Antoniette ist ein Albino aus Paderborn. Und da muss man natürlich ansetzen. Ist denn da so falsch?
Nein, es gibt tatsächlich einen schwarzen Offizier im Hintergrund einmal.
Skandal.
Und eine asiatische Hofdame irgendwo mit Josephine. Und ich hatte dann geguckt, es gab einen schwarzen Offizier, der war aber auf Haiti. Und der war aber nicht da. Also das kann schon sein, dass das ein Zugeständnis dazu ist. Und es ist jetzt nicht dieses Colorblind Casting, was wir jetzt kennen durch Bridgerton und dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt einfach Fantasy oder es gibt eine schwarze Ariel oder einen schwarzen Elb bei Herr der Ringe, bei Rings of Power. Aber in dem Moment, wo ein Film einfach so historisch mit einer richtigen Figur verankert ist, ist es schon merkwürdig. Vielleicht hat auch die Generation...
Also ich finde es auch schon, ich find's schon komisch. Ich habe Freunde gehabt, die haben hier Frozen gesehen im Theater und ich finde es dann schon immer so ein bisschen schwierig, wenn dann, wie war das, die Tochter ist irgendwie... weiß und der Vater ist schwarz und die Mutter ist Asiatin und da ist dann auch so ein bisschen so, für die Kinder ist es okay, aber es ist so ein bisschen, ich sitze da drin und denke, das sind die Eltern. Ach so. Also ich brauche dann immer so ein paar Minuten,
um das zu verstehen. Ich glaube, das ist unsere Generation. Wir sind jetzt so alt, dass wir wahrscheinlich...
Und ich finde das ja vollkommen... Ja. Also wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. Das Einzige, was mich immer wirklich noch nervt hier, gerade bei der Stage Entertainment, ist, also als ich damals Cats gesehen habe, da waren das alles Amerikaner. Da gab es nur Cornelia Dresi, die hat die Grisabella gesungen. Das war die einzige Deutsche. Der Rest, das war alles so. Die ganze Zeit habe ich so gespart. Ja. Bist du blind by Geburt? Siehst du alles bei nackt und so. Und ich wollte sofort mein Geld zurückgeben. Weil ich dachte, ich bin im Safari-Club gelandet, ganz ehrlich gesagt.
Du hast nie Starlight Express gesehen in Bochum.
Ja, doch, natürlich. Doch, ja. Starlight Express, wo bist du?
Das sind alles,
hörst du Meg?
Das sind alles englische, junge Menschen, die von der
Musical-Show... Und jetzt ist es aber so, ich war vor 3 Jahren bei Tarzan.
Tarzan, das Musical in Stuttgart. Jetzt sind das auch alles Holländer.
Oh,
und das, pass auf. Und das funktioniert. Also es gab vor 3-4 Jahren eine Jane, die war Holländerin. So, die spricht ganz gut, also ein bisschen Akzent hat sie. So, dann sitzt die in so einer Blume und singt ein Lied über, wie schön das Leben ist, aber zeigt es ihrem Gesicht nicht. Das heißt, oh, das Leben ist schön, das ist schön, ich bin begift. So, dann geht die runter und jetzt kommt's. Das sind ja im Buch Briten, ne? Es sind Menschen aus Großbritannien, die Tarzan suchen im Dschungel. So, jetzt kommt sie auf das Zelt zu im Urwald. Auf dem Zelt ist eine Union Jack-Flagge. Ja? Der Vater von Jane kommt raus und sagt, Jane, das ist toll, dass du da bist. Es ist gleich 5 Uhr Day und das geht nicht. Entschuldigung, da wollte ich schon wieder mein Geld zurück.
Und das wäre Preis gewesen.
Ja, ganz genau. Ja.
Das ist ja wirklich, hast du, Starlight Express hast du auch gesehen.
Ja, ja, leider. Ja.
Und es sind wirklich ja diese ganzen jungen englischen und britischen, irischen Musical-Darsteller. Es gibt wirklich ich habe es mir angeguckt, es gibt wirklich einen Moment, wo eine Lok oder ein Interregio, keine Ahnung, eine S-Bahn singt. Es ist eine junge
englische, ein D-Zug.
Eine junge englische Frau und sie singt dann wirklich irgendwie so, und es ist alles so schön, ich verstehe mich selber nicht. Und alle so, ja, right. Sie spricht uns allen aus dem Herzen gerade.
Aber sie hat keine 180 Euro Eintritt gezahlt, das ist
ungefähr.
Das
genau. Ja,
genau. Ah, ich kann das nicht, ich ertrage das nicht mehr.
Ich finde auch ganz, das ganze Starlight Express Musical sollte in Hamm geteilt werden. Das ist das, was ich sehen will.
Ja, sehr schön.
Auf dem Weg zurück
nach London. Duell in Hamm geteilt und schönen Nachmittag noch.
Aber mich würde mal interessieren, haben die eigentlich in New York oder in London, haben die dann auch so eine Halle gebaut? Also gab es
so Also in London oder? War das so, das war das, glaube ich, Charles, weiß ich, ist das Napier Theater oder so? Jetzt bin ich schon wieder bei Batman.
nein, Charles Napier
Theater. Napier Theater.
Wo du reingehst, Giftgas, das war's.
So, genau. Ja. Nein, das war wirklich damals in den 80ern ein Theater, wo sie wirklich diesen ganzen Rollerskating-Ring reingebaut haben. Also die Briten und die Amerikaner bauen nicht neue Gebäude für Musicals. Die haben die ja alle, die haben ja die ganzen alten Theater.
Aber ich meine, das war der Unique Selling Point bei Starlight Express. Und das, ich finde, das hält, also für mich persönlich jetzt, hält das bis zur Pause. Und da möchte ich eigentlich gehen, wo ich so denke, ja, jetzt habe ich es kapiert.
Dann ist dein Geld aber noch nicht abgelaufen.
Es sieht spektakulär aus. Also wenn die an dir vorbeirasen, du spürst diesen Fahrtwind und so.
Ja, dann kannst du dich aber auch an den Bahnsteig stellen, Gary. Da ist die Musik besser.
Bei durchfahrenden Zügen.
Genau.
Es ist schon was Besonderes. Aber ich finde dann halt, die nach der Pause, der zweite Teil, der ist dann immer für mich eine Qual.
Also da, ich weiß noch nicht mal, wie es im zweiten Teil.
Das ist halt.
Damals. Die Züge werden alle umgeleitet. Die Wagenreihung wird umgestellt.
Sackbahnhof.
Kommen viele, genau.
Kommen nicht zurück. Können wir auch nicht mehr über Starlight Express?
Ja, bitte reden.
Können wir über Filme und Videospiele?
Du bist ja.
Was ist mit King Kong, dieses Musical? Hast du da irgendwas von gesehen? Die hat noch so einen aufblasbaren Riesengorilla.
Da habe ich nur die Bilder gesehen.
Ich auch. Und das wirkt ein bisschen komisch, ne?
Ja. Kranger Kirmes, ne?
Es gibt ein Musical von einem Paul, wie heißt der? Graham Brown. Der hat Kong, das Musical gemacht und da geht es aber, also wirklich ganz, ganz klein hier in Berlin im Theater im Steglitz irgendwie und das war total süß, nur mit einem Piano und 5 Leuten auf der Bühne, da ging es wirklich um die Charaktere und es wurde die Geschichte sozusagen nur erzählt und das war total schön, das fand ich sehr schön.
Das Musical, was du mir empfohlen hast, was auf Disney oder auf Apple Plus läuft, ist Come From Away.
Come From Away ist wirklich, also das haben wir in London gesehen und da geht es um 9/11, aber und ich wollte erst nicht rein. Mein Mann wollte immer, und ich dachte, oh Gott, ein fröhliches Musical über die 9/11-Katastrophe. Aber darum geht es nicht. Es geht nämlich darum, dass damals 28, 29 Maschinen, die noch in der Luft waren, umgeleitet wurden, natürlich, weil kein Flughafen mehr auf war. Und die wurden nach Genter umgeleitet, in Neufundland. Und das war damals auch, es war ein großer Militärflughafen, weil früher in den 50ern die Maschinen aus Europa, die mussten dort immer zwischengetankt werden. So. Und es ist eine Kleinstadt irgendwie mit 10.000 Einwohnern. Und es geht um diese Menschen, weil die gesagt haben, die können doch jetzt nicht tagelang in den Maschinen bleiben, in den Flugzeugen bleiben. Und es geht um diese Freundlichkeit dieser Menschen, die alle rausholen, die denen Verpflegung geben, also die aufnehmen und so. Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Wundervolle Musik geht durch, 1:30 ohne Pause, weil und danach springst du auf und jubelst irgendwie. Und es ist wirklich null, also es ist nur zweimal traurig. Einmal den Moment, wo sie dann erfahren, was überhaupt passiert ist, weil die wussten das ja nicht. Und das zweite Mal, da geht es einmal um so eine Mutter, die ihren Sohn dann verloren hat, weil der Firefighter ist, weil der Feuerwehrmann ist. So. Aber es ist ein wunderschönes Musical. Es gibt's auf Apple Plus. Und wer das Apple TV Plus und bitte guckt es, das ist wirklich, es ist wirklich ein wunderschönes Stück. Und es war die Aufzeichnung kurz nach der, also als nach Corona wieder die Theater öffnen sollten. Hat tolle, schon so Neupfundland angehauchte Folkmusik und es ist mitreißend und es ist ein wunderschönes Stück, ja, kann ich nur jedem empfehlen.
Das steht bei mir auf jeden Fall ganz unten auf der Liste.
Das weiß ich doch.
Ich werde es gucken.
Weil es nicht über Lasuren und Baumarkt geht.
Weil es nicht, das ist entweder kriegst du mich oder nicht. Aber das klingt gut. Also Musicals, das war ja immer das, was ich sehen wollte. Musicals, die auf Neufundländer Flughäfen spielen. Und da gehe ich dran. Also morgen auf der Fahrt nach Berlin ziehe ich mir das eiskalt rein.
Sehr gut. Eine gute Verfilmung für dich als Gamer. Wir haben drüber gesprochen, wir haben auch im Podcast drüber gesprochen.
Ja.
War The Last of Us.
Auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Das war das Beste, was ich je gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand es am Ende einen Tick zu schnell. Also ich hätte noch so ein, zwei Folgen
vertragen. Ja, weil wir 60 Stunden daran gespielt haben.
Ja, genau. Ja, so.
Kannst du uns das nicht langsam genug erzählen?
Also da dachte ich so, ich meine, man weiß ja dann, wenn man es gespielt hat, weiß man ja, was kommt. Aber es war so ein bisschen...
Ja, aber wie wunderschön waren die Schwulen-Folge, die offiziell nicht so heißt. Aber
sie heißt offiziell Folge 3.
Aber hat die nicht auch einen Titel?
Ja. Sie hat bestimmt auch einen Titel. Bitte was? Folge 3.
Die heißt Folge 3, nur? Wirklich? Hm? Achso, keine Ahnung.
Okay. Das wird nicht besser, wenn du es wiederholst. Aber es ist. Danke fürs.
Das war
das Romantischste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil ich alle fünf Minuten im Axtmord gerechnet habe, bis nicht mehr.
Mhm. Ja, es war einfach, es war wirklich. Mein Mann und ich, wir saßen da und dann ging das so los und dann dachte ich, was ist jetzt das? Und auf einmal küssten die sich und wir waren wirklich so, das war echt auch mal wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh, okay. Und dann dachte ich, ist wieder so typisch, jetzt küssen die sich und dann splatt und zack, der Kopf ab oder irgendwie sowas. Und dann ging das die ganze Zeit um die und dann war es so rührend
stark,
und so schön
gemacht. Das war wirklich stark.
Einfach, und Nick, auch wenn man auch beide Schauspieler fantastisch in dieser Folge, muss ich wirklich sagen. Also, es war natürlich so ein bisschen, also so ein kleinen Tick war es on the nose. Und es war so ein bisschen so, weil es im Spiel ja nicht so, da gibt es ja nicht so eine schöne Schmollenfolge. Und es war so ein bisschen, jetzt machen wir das so irgendwie. Aber I take anything.
Also, und ich fand halt auch, dass es wirklich der Geschichte auch einfach gedient hat.
Es war
jetzt nicht nur, wir brauchen jetzt zwei Schule, weil wir müssen jetzt irgendwie woke sein oder divers, sondern es passte einfach unglaublich zu der Geschichte. Ja. Und ich fand auch, ich weiß nicht, wie du das fandst, Gary, dass die beiden zusammen, weil ich kannte den anderen Schauspieler, schlag mich tot, ich kenne seinen Namen nicht aus White Lotus.
White Lotus, ja, in Australien.
Die haben beide, und die haben beide unglaublich gut zusammen.
Ja.
Die haben sehr gut zusammengepasst. Und das Interessante ist ja, und das war das Tolle an der Last of Us Serie, und das haben wir auch schon besprochen, dass sie halt an manchen Stellen haben sie das einfach so ein bisschen erweitert, weil diese ganze Episode ist ja im Spiel, ist das ja wirklich, wird das nur über Briefe, über Nachrichten wird das praktisch so kommuniziert, und da haben sie der ganzen Sache eine ganze Episode gewidmet, und das war das Besondere so, und das war das Schöne für Fans, die einfach gesagt haben, okay, man macht das jetzt komplett auf, so, ne? Und das war wirklich gut, aber ich gebe dir recht, es war dann, ich hätte mir auch noch zwei Folgen gewünscht. So.
Ich fand es ein bisschen einfach schnell nachher.
Aber es war in Ordnung. Hast du den zweiten Teil gespielt?
Ja, schon zweimal. Ja.
Naja.
Den fand ich so, ich muss ganz ehrlich sagen.
Die Therapeutin angerufen nach dem zweiten Teil, oder?
Es war so ein bisschen, wie du über Batman gesagt hast, die Brutalität war so ein bisschen, wo ich dachte,
ich habe den Hund abgestochen und dann steckte ich in der Scheiße in dem Spiel.
Es war wirklich nicht.
Dann wurde mit dem Hund gespielt, das eine linke Nummer, echt, ey.
Ja, es hat mich nicht ganz so gepackt wie der erste Teil, muss ich ganz
ehrlich
sagen. Ja, es hat mich nicht ganz so
gepackt. Ja, der erste Teil, ja gut, aber...
Ich fand das, also, ich meine, wir haben so oft schon darüber gesprochen, ich fand das so mutig, wirklich ab der Hälfte zu sagen, so, und jetzt erlebt ihr das Ganze aus einer komplett anderen Perspektive. Ja. Weil das hat ja echt für sehr viel Kontroversen gesorgt. Ne? Und deswegen heute noch Leute das Spiel hassen wie die Pest. Ne? Und ich fand das so mutig. Und vor allen Dingen, wenn ich bedenke, wie lange das gedauert hat, bis das Spiel dann rauskam, überleg mal, wie lange die das geheim halten mussten. Ne? Das war ja wirklich, weil wenn die Katze einmal aus dem Sack gewesen wäre, dann hätte man gleich gesagt, was? Ne? Und das war meisterlich.
Also ich fand es natürlich wieder sehr bezeichnend, als der Trailer rauskam, dieser 7-Minuten-Game-Trailer und die beiden Frauen sich küssten und was da wieder im Netz los war, da wurde die Mutti auch schon wieder sehr müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich gedacht, meine Fresse. Also, aber das ist ja so und so. Diese ganze, ich weiß nicht, ich spiele jetzt nicht jedes Videospiel. Ich habe da schon so Präferenzen, aber ich weiß gar nicht, gibt es so viel LGBTQ-Charakter?
Bei Mario Kart nicht.
Bei Call of Duty überlegen.
Ja. Ja, doch, ja, nee, oder?
Ich glaube, eine der Sprengfallen ist lesbisch, aber soll ich jetzt, keine Ahnung.
Da hat man schon ein paar starke, feminine, manchmal auch ein bisschen unnütz.
Die sind im Zweifelsfall einfach starke, feminine.
Wie heißt diese eine Sängerin, Würste, die da jetzt plötzlich auftaucht mit den rosa langen Haaren? Was völlig irritierend ist.
Marianne Sägebrecht, ich weiß es nicht, ich komme nicht drauf.
Ihr spielt Call of Duty?
Ja. Wir spielen Call of Duty natürlich. Das ist ja taktikbasiertes, ist ja wie ein Brettspiel. Nur mit anders. Ja. Das Spiel Call of Duty, sonst Assassin's Creed. Ich treibe mich auch gerne im Orient rum. Das spiele ich gerade im neuen Teil. Er ist wie der erste Teil.
Also bei Assassin's Creed fand ich liebe ja Odyssey, weil ich fand,
Odyssey war besonders großartig,
weil einfach, also ich finde, das passte so diese auf diese griechischen Inseln, diese Farben, das war alles so toll. Mhm. Und man konnte ja auch mit dem jungen Mann viele Dinge machen.
Oh. Ja. Ist das so wie bei Red Dead Redemption mit der Badewanne, die Geschichte?
Das ist ein Motiv, um das zu spielen. Echt? Ich versuche da Leute zu töten.
Nun ja, jeder hat seinen eigenen Ansatz.
Was stand auf dem Cover? Mit bumsbaren Figuren. Ja. Und das ist natürlich...
Ja, also so lese ich das auf jeden Fall auf dem Cover.
Du möchtest übrigens nicht wissen, was alles bei The Sims geht. Also da...
Oh, wirklich?
Das ist unglaublich.
Nee, das möchte ich auch nicht.
Ja.
Ich nehme am richtigen Leben teil. Ich lasse das, dieses Stellvertreter-Ding. Ja.
Was meine Frau übrigens jetzt entdeckt hat für sich, das ist...
Tetris.
Der...
Erstmal,
meine Frau spielt mit uns Call of Duty. Die ist auch richtig gut. Aber sie spielt so, was sie gerade im Moment total spielt, ist Farm Simulator.
Aha.
Und ich.
Ja, kauf dir Kartoffeln und mach einen Kopf zu.
Es ist so lustig.
Ich fand aber die Aussage schon toll. Sie spielt Call of Duty sogar sehr gut.
Sogar sehr gut. Ja, ich bin immer
kommt
jedes
denn
Mal.
Bei Farm Simulator, um wieder auf das Thema zu kommen, der Satz vor: Warum liegt denn hier Stroh rum?
Weiß ich nicht.
Vielen Dank, ich bin noch die ganze Woche hier. Dankeschön. Ja, genau.
Aber was super lustig ist, ist, wenn sie anfängt, mit diesen super hypermodernen Nutzfahrzeugen zu rangieren. Das ist großartig.
Rückwärts einparken in drei Zügen.
Ich gesagt, komm, Schatz, gib mir das mal her hier mit dem Anhänger. Das kann ja wohl nicht. Ich hab's nicht geregelt gekriegt. Also, aber ja, die hat da die Ruhe weg.
Es dann ist fast so ein Loriot-Sketch. Meine Frau spielt Farm-Simulator. Und das kann sie auch sehr gut.
Ich habe das einmal gehabt, als ich das mal einem Kollegen, Autorenkollegen erzählt habe und habe gesagt, ja, dann spiele ich mit meiner Frau zusammen Battlefield und so. Ne? Und da sagte der so ganz trocken, so, herzlichen Glückwunsch. Und das meinte der auch so. Weil das, wann hast du das mal? Ne? Oder also
mein Mann spielt gar nichts. Der spielt
Pokémon.
Pokémon Go.
Pokémon,
er ist der Letzte. Ja. Dafür werden noch so zwei Pokémons im Park in Lüdenscheid am Leben gehalten.
Ja.
Echt?
Ja, er spielt Pokémon, weil er ist, ich muss dazu sagen, mein Mann ist 20 Jahre jünger als ich. Und er ist 14. Und,
oh, die Kommentare,
Das ist mir scheißegal, it's fucking Comedy. So, nein, und der ist damit mit den Videospielen nicht auf. Guck mal, ich habe ja 1982, da habe ich schon gelebt, habe ich ja Ein-Mark-Stücke in die Pac-Man-Automaten gespielt. Und die waren nicht bumsbar, die Figuren. Also,
bis Miss Pac-Man kam.
Bis Miss Pac-Man kam, genau. War ja für mich nicht relevant dann im Endeffekt. So, ne?
Ja, ich habe damals auch am Automaten immer gespielt.
Ja, ich auch, furchtbar. Ich
viel so Kung-Fu-Scheiße.
Habe noch Ein-Mark-Stücke in Space Invaders rein.
Naja,
klar. In dem Foyer. Vom Union Theater.
Ja, bei uns im Palette-Kino in Norderstedt.
Ja.
Ich habe noch ein Reichsmarkstück in Automaten geworfen, wo das Spiel ist, schnapp dir den Rübezahl. Was soll man denn? Was soll das jetzt? Natürlich,
das wir sind alle alt. Carsten Wolfenstein.
Für mich war der größte Moment, war, als ich 18 wurde.
Jetzt kommt wieder unsere Geschichte.
Erst in Spielhalle und dann Sexshop.
Ja, dann, klar, ich wusste, das kommt. Ja,
natürlich. Ja, natürlich.
Sexshop und dann...
Was hast du denn gemacht mit 18? Was hast du denn gemacht? Hast du das nicht ausgenutzt?
Wollen wir das wirklich wissen? Das ist die Frage.
Nee, stimmt, hast du vollkommen recht, das will ich gar nicht wissen.
Ich möchte nichts sagen, ne? Ich versuche die ganze Zeit schon zu verheimlichen, dass ich aus einer Gastrofamilie komme.
Ehrlich?
Nein!
Mein Vater war Koch.
Dein Vater war Koch.
Mein Vater war Koch.
War denn The Bear für dich auch so?
Hast du The Bear gesehen?
Nee, ich habe The Bear immer noch nicht
Gott sei
gesehen.
Dank.
Oh, Gott sei Dank, okay.
Aber ich mag Leber.
Ja. Ja, ne?
Wenn Sie diese Andeutung nicht verstehen, schauen Sie den Podcast vor diesem Nummer 115. Ja. Nick Offerman als Liebhaber, hat sich da jetzt was getan eigentlich nach all den Jahren, dass man sagen kann,
worum geht's jetzt?
Heterosexuelle...
Worum Leber. Geht's jetzt?
Ich habe einen sehr, sehr guten Übergang. Lass mich mal über. Ich komme von der Leber und so weiter. Um da wieder zurückzukommen drauf, ist das problematisch, wenn homosexuelle Schauspieler Heten spielen oder umgekehrt?
Nein. Also diese Diskussion, ich hasse das mittlerweile so. Also ich verstehe, dass
die
Diskussion da ist.
Weil es war, wir kommen aus einer Zeit, wo das
ja. Also
Thema
war. In der Community ist es ganz oft, dass du immer wieder Stimmen hast, ja, das muss aber ein schwuler Schauspieler spielen, ja, das muss ein transsexueller Schauspieler spielen und so. Und ich zitiere mal Russell T. Davis, als er Queer as Folk, das war eine bahnbrechende Serie aus Großbritannien in den 90ern, die wir alle irgendwie verschlungen haben. Da gab es ja noch eine amerikanische Version. Und der wurde auch gefragt, er sagt, ja, die drei die Protagonisten, die sind ja gar nicht schwul, die Schauspieler. Und er hat gesagt, ich möchte, dass meine Figuren, dass die toll gespielt werden. So. Und Eddie Redmayne hat vor ein paar Monaten, irgendwie davon im Jahr, gesagt, ja, er wird sich jetzt distanzieren von The Danish Girl. Das müsste eine Transsexuelle oder ein Transsexueller spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo landen wir denn da? Also, ich weiß, worum es eigentlich geht. Die Diskussion ist eigentlich, dass sie wollen die Diskussion anfachen, dass zum Beispiel Transsexuelle, auch homosexuelle Menschen es oft schwer haben, in Hollywood Rollen zu bekommen. Und also zum Beispiel werden homosexuelle Menschen, Männer, glaube ich, viel weniger als Heteros besetzt als umgekehrt. So, das ist auch eine Diskussion, aber es ist eine völlig andere Diskussion meiner Meinung nach. Also das hat nichts mit der Kunst zu tun. Schauspiel ist für mich ist ein Handwerk und auch eine Talentsache. Und wenn ich in einem Kino sitze und sehe, oder auch jetzt bei Last of Us und sehe diese Charaktere, ich habe Rotz und Wasser geheult und mir war das so wurscht, was die Schauspieler sind, weil es geht ja um die Figuren, ja, und du musst es dann ja weiterführen, du musst ja dann sagen, ja, dann darf aber auch ein Apotheker nur ein Apotheker spielen, ne, und ja, so ein Kindermörder, ne, der darf dann auch nur einen Kindermörder spielen. Ja, aber so ist es doch im Endeffekt, musst du es doch so, wenn die Diskussion, wenn wir die so führen, oder? Ja. Also ist doch so. Und ich finde das ganz ehrlich nicht in Ordnung. Ich finde, ich kann immer sagen, ja, war jetzt nicht tuntig genug oder ja, war zu hetero oder ja, man kann ja immer drüber diskutieren, aber ich möchte nicht diese Diskussion haben, ob das berechtigt ist oder nicht.
Du hast ja in deinem Stand-up, das liebe ich ja auch, diesen Teil, den erklärst, warum manche Homosexuelle eher tuntiger sind und halt eher nicht, weil sie einfach Spaß haben.
Dann erklärt es mir auch. Ich habe den Podcast nicht gehört.
Was?
Nein, das ist nur...
Was soll ich dir da erklären, Boys?
Was soll das? Hallöchen. Nein, aber welcher Straighter, also welcher Heterosexuelle...
Hetero?
Da, heterosexuelle, da... Hetero.
Von hermetisch.
Achso, so betont man das. Spielt denn besonders glaubwürdig eine Tunte für dich?
Kann ich dir sofort sagen, Sir Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart.
In Jeffrey?
Ja, also erstmal in Jeffrey. Ich, ja. Weil es ist auch dieser, es ist natürlich auch dieses Erhabene, dieses There was George from the gym in shorts. Das ist natürlich auch schon
so. Do I look like a gay superhero?
Genau, so, und das aber auch in der 11. Staffel von Frasier spielte einen schwulen Opernregisseur. Oh. Und wenn ich schlecht drauf bin, gucke ich mir das an. Das ist so lustig.
Siehst du, ich hätte jetzt gesagt Eric Stone Street in Modern Family. Als
ich habe Modern Family nie geguckt.
Okay, gut. Aber ich meine, Patrick Stewart, der kann natürlich... Und ja, welcher Homosexuelle spielt besonders guten...
Welcher Homosexuelle spielt besonders gut?
Auf jeden Fall.
Oh Gott, da bist du jetzt Neil Patrick Harris?
Ja, nenne ich nur Neil Patrick Harris. Ja, wirklich gut ist in...
Barney Stinson?
Nee, gar nicht mal. Ich finde richtig gut den Typen, der auch Dracula gespielt hat hier.
Evans.
Luke Evans.
Ja. Sensationell.
Ja. Auch.
Kann alles spielen. So.
Ist der nicht bi?
Nee, er sagt, er wäre schwul. Aber
er
kann
muss
sein,
ja
dass
wissen.
Er B ist. Ja, ja, er wird es wohl wissen. Ist so ein toller Sänger.
Ja. Der hat ja Gaston gespielt in
Beauty and Beast. Beauty and Beast. Auf jeden Fall auch, glaube ich, eine LP sogar aufgenommen. Mhm. Weil wir von Frasier gesprochen haben, welche Serie, wenn ich jetzt weil du schon auch Queer as Folk gesagt hast, ist da bahnbrechend für dich?
Also Queer as Folk war auf jeden Fall bahnbrechend, was so ein Drama-Series anging. Mhm. Da gab es auch Riesendiskussionen, weil viele schwule Männer gesagt haben, so sind wir nicht und hier und da. Aber natürlich ist es auch jetzt nicht ein bisschen keine Doku, ne, aber es ist auch schon überzogen gewesen, aber es waren schon auch Sachen drin, wo ich dachte, das erste Mal sieht man schon irgendwie so die Tunden alle feiern und also es war irgendwie, weiß ich nicht, ich fand das schon irgendwie sehr, sehr gut. Was für mich noch fast bahnbrechender war, witzigerweise,
Schweigende Lämmer.
Das auch, ja, das war auch.
Ja, da gab es ja auch eine große Diskussion dann um den Kollegen da, ob das jetzt...
Ted Levine,
also genau, ob das jetzt so in Ordnung war. Ja, es ist halt eine Figur, die...
Ja, wieso denn nicht?
Das ist ja keine primär homosexuelle Figur, sondern eine psychisch gestörte Figur.
Ja, genau. Ja. Also,
Der ist ja mehr so Transgender, aber auf Bekleidungsbasis. Also er macht sich halt nicht die Mühe, Der hat es ja versucht.
Er näht ja selbst auch, ne?
Er näht selbst auch.
Ja. Im Buch hat er sich schon sehr um eine geschlechtliche Umwandlung bemüht bei Psychologen, die aber der Auffassung waren, dass das nicht ernst meint, ihn deswegen abgelehnt haben und er sich deswegen genötigt sieht. Von etwas voluminösen Damen.
Aber Louis, es gab einen Riesenskandal damals, als der Film Cruising rauskam.
Ah, ja. Den habe ich sehr geliebt übrigens.
Ja,
fantastischer Thriller.
Ich muss auch sagen, ich finde, gingen die Leute auf die Straße und Demo und so. Und aber es gab immer wieder auch Mörder, die im schwulen Bereich gemordet haben. Also gab auch immer wieder. Ich habe mir den angeschaut und fand das ja, vielleicht war es auch die Zeit und so, aber ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Aber was mich wirklich noch
geprägt habe... Aber da wurde erklärt, Klammer auf, mit den Taschentüchern, Taschentuch vorne links, vorne rechts.
Ja, das gibt es schon lange gar nicht mehr.
Dann echt nicht?
Nee. Ja, dann kann ich das Internet hören jetzt.
Gut,
weißt du, es gibt ja auch diese...
Lass mir
diese,
einen Schlaufenschal den ganzen Tag aus dem Arsch hängen, für nichts, toll.
Ja, natürlich. Es gibt ja auch die Flaggengeschichte nicht mehr, glaube ich, oder? Mit denen man.
Doch, das machen die noch, sonst stürzen die Flugzeuge ab. Da achten sie schon drauf.
Nein, aber was ich wirklich toll fand, war Will and Grace. Oder? Will and Grace ist einfach so, weil das war das erste Mal, dass es nicht ernst war, sondern dass es mal eine Sitcom war mit schwulen Charakteren und so und dann auch ein bisschen drüber und dann wieder auch ganz schöne Folgen und ein Tipp an alle, die Will and Grace lieben, ich weiß nicht, ob ihr das gerade tut, aber es gibt diesen schönen Podcast mit Sean Hayes und Eric McCormack, also Jack und Will, die jede Woche eine Folge von Will and Grace besprechen, ans Ende ihrer Tage, glaube ich. So, und ich fand das wirklich, als ich das wieder auch den Podcast gehört habe, da haben sie James Burroughs kommt zu Wort und so und James Burroughs hat auch gesagt, das war gerade für Amerikaner, für die USA wir waren in Europa schon weiter, aber das war bahnbrechend. Und Will and Grace und denke, wow, es ist echt immer noch lustig.
Aber weißt du, was damals wirklich im amerikanischen Fernsehen wirklich bahnbrechend war? Das war die Serie Soap.
Ja.
Mit Billy Crystal.
Billy Crystal,
glaube ich, zum ersten Mal.
Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, worum ging's?
Du warst im Baumarkt wirklich? Zu der Zeit.
Ich weiß gar nicht, was Soap eigentlich eine Parodie auf.
Ich habe das nicht mehr im Kopf.
Es war eine Parodie auf Soap, auf Opern, aber halt als Sitcom, genau. Ich kann mich auch dunkel dran erinnern. Hast du Vicious gesehen? Vicious mit Ian McKellen und Derek Jacobi, die zwei alternde Tunden spielen, mehr oder weniger, sie wissen, was sie tun. Ja. Zwei Staffeln, britisch halt, ich glaube, die Briten hatten sowieso immer ich an die ganzen Monty Python Drag-Geschichten denke, oder wenn ich dann daran denke, was Queen für einen Ärger bekommen haben mit dem Video von I Want to Break Free in Amerika, wo heute denkst du, wirklich jetzt?
Die Briten hatten schon immer bei denen war das schon immer irgendwie auch mit dem Crossdressing, wie es damals dann noch hieß, es gab Männer, die haben sich, und die waren jetzt nicht zwingend transsexuell, die wollten sich auch nicht umoperieren lassen oder so, aber die wollten gerne auch Frauenkleider tragen und Lippenstift tragen und so, und das war sogar in kleinen Orten manchmal, wenn man die Leute kannte, sind die so in den Pub gegangen und mit Sicherheit haben die auch scheiß Zeiten auch manchmal erlebt, aber es war trotzdem anders, das war viel
Und bei Shakespeare haben die Männer alle die Frauen gespielt.
Vielleicht kommt es auch ein bisschen durch diese ganze Shakespeare-Geschichte,
Du bist unterwegs mit deinem Solo-Programm im Moment.
Läuft, kann man nicht meckern, 30 läuft. Jahre Ole Lehmann auf der Bühne.
Ist das ein Best-of etwa?
Das ist ein Best-of, da kommen die ganzen schönen Musical-Geschichten, ich erzähle über Peter Hofmann als Phantom der Oper.
Was war denn mit Peter Hofmann? Das war ein komischer Vogel.
Peter Hofmann hat, die Opernwelt war erschüttert damals, als er den Vertrag unterschrieb zum Phantom der Oper. Ich glaube, er wollte es machen, weil er, glaube ich, gerne auch, er hat ja auch diese Elvis-Platten gemacht, die ja auch
diese Schlager-Oper-Geschichten,
Ich glaube, er wollte es einfach machen, weil für ihn war es bestimmt einfach zu singen und ich weiß damals aus guten Quellen, weil die Leute, warum hat er das gemacht? Er hat 40.000 Mark bekommen dafür pro Monat, was heute umgerechnet 774 Millionen Euro sind. Und er hat 1% Umsatzbeteiligung. Und zwar nicht nur von den Eintrittskarten, von jedem verfickten Regenschirm alles.
Die alte Elle Guinness.
Wenn ihr damals in der Neuen Flora einen Sekt gesoffen habt, katsching, alles bei Peter auf dem Konto. Ne? Aber es gibt eine schöne Anekdote, die möchte ich noch schnell erzählen. Es gab beim Phantom der Oper, ich habe die Show 80, 90 Mal gesehen, ich mochte die leider, ich weiß.
Ich habe die auch oft gesehen.
Guilty Pleasure, ich liebe die.
Ich liebe Phantom der Oper
auch. Und es gab im Technikplatz oben gab es einen Knopf, einen Emergency-Button und wenn man den drückte, dann verschwand alles an Bühnenelementen links und rechts, weil wenn irgendwie was Feuer ausbricht, dann musste das alles weg. So. Und Peter steht an seiner Orgel, was ja auch so ein Bühnenelement war, in seinem 3000 D-Mark Bademantel mit seiner Maske und will gerade ansetzen zur Musik der Nacht und setzt an und macht nachts erwachen und fährt langsam rechts raus. Und das Schöne ist, die Mikros waren auf und du hörtest, ja, das ist ein Scheiß, dieses Kack-Musical, ich hab keinen Bock mehr. Das war eine schöne Vorführung für Peter Hofmann.
Die Geschichte erzählst du auch.
Die erzähle ich auch. Und dass es einen Kanadier gab, der auch Phantom gespielt hat. Und den nannten wir den Mann ohne Konsonanten, weil der sich gedacht hat, er kann nicht so gut Deutsch. Und wenn er jetzt die Konsonanten komplett weglässt, wird's der Deutsche nicht so merken. Und es gibt eine Szene im Engel oben und das Phantom singt eigentlich, ich war dir ein Engel, gab deiner Stimme Klang. Und er sang, und die Leute waren so, oh, ist eine moderne Fassung, toll, das ist sehr schön, verstehen nichts, aber ja. Und das ist alles so, also das und natürlich die alten Nummern schön verpackt in Geschichten.
Mehr von diesen Geschichten, Ole Lehmann, genau. Live auf Tour natürlich und wir bedanken uns bei dir, das war echt Zeit, dass wir das echt mal gemacht haben. Wir konnten nicht über alles reden, aber wir haben sehr viele Sachen auf jeden Fall angerissen. Danke, dass du hier zu Hause quasi, hier so ein bisschen hier, ich glaube, das ist doch einfach schön, ne? Hat sich doch schön angefühlt,
vielen
oder?
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ole Lehmann, meine Damen und Herren, das war unser Live-Podcast aus dem Schmidtchen auf St. Pauli. Danke an das ganze Team. Henning, Markus, Angelo aus, nicht aus Berlin. Und das Schlusswort, das hat, wie immer, der Streberch, der Gerry.
Alles Gute, auch beruflich.
Danke, Hamburg, bis bald.
Das wochenlange, monatelange Üben an einer einzigen Pointe. Meine, gucken Sie mal hier. Das sind die Gewinner des Comedy Talent 93 Talentwettbewerbs. Sehen Sie die Anstrengung. Sehen Sie diesen Stress.
Wann sind wir denn dran?
Später, ihr Lieben, später. Und nachher auf der Bühne.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bender und Strehberg.